Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Thema in Graubünden. Kinderklinik Davos kommt vor das Bundesverwaltungsgericht, Gewerkschaft Sina, lässt nicht schauen. Trotzdem froh, wenn es nicht regnet, Pferderinnen Meienfeld sind zwar heuer für zu viel Regen versichert. Und zum Klanghaus im Toggenburg bauen, mag sich der Peter Zumthor nicht auf Spiele einlassen. Das Wetter bewölkt aber noch in der Surselve und im Rheintal kommt es auch regnen. Am Mikrofon ist Ricarda Simonetti. Gewerkschaft Sina klagt an. Der Streit um die Davoser Kinderklinik geht in eine nächste Runde. Schon bald muss sich das Bundesverwaltungsgericht mit den Vorgängen zu Davos beschäftigen. Die Gewerkschaft glaubt nämlich, dass der Stiftungsrat Fehler gemacht hat. Silvio Lichti.
Seit der Kanton der Alpinen Kinderklinik im März die Betriebsbewilligung weggenommen hat, ist sie zu. Die Bündner Regierung hat so hart durchgegriffen, weil die ärztliche Leitung gefehlt hat. Streitereien zwischen dem Stiftungsrat und ehemaligen Mitarbeitern beschäftigen noch immer Gericht. Der Stiftungsratspräsident Lucius Schmid hat aber erst gerade vor einem Monat einen Etappensieg für sich verbuchen können. Ein ehemaliger Chefarzt, der gekündigt worden ist, hat sich bei der eidgenössischen Stiftungsaufsicht über ihn beschwert. Aber der Stiftungsrat hat auf der ganzen Linie recht gekriegt. Bei der Beschwerde ist es unter anderem um die fristlose Entlassung vom Arzt gegangen und um die Arbeit vom Stiftungsrat ganz allgemein. Die Stiftungsaufsicht hat aber nichts gefunden, was nicht gut gewesen wäre. Für den Arzt ein Entscheid, den er nicht akzeptieren will, erzeugt jetzt vor das Bundesverwaltungsgericht. Unterstützung kommt von der Gewerkschaft Sina, der Regionalsekretär Rolf Bless.
Aufgrund von dem Entscheid, der gefällt wurde, werden wir jetzt Beschwerde führen. Und zwar, weil wir der Auffassung sind, dass diverse Punkte von der eidgenössischen Stiftungsaufsicht nicht aufgenommen worden sind im Zusammenhang mit den Machenschaften vom Stiftungsrat und auch von seinem Präsidenten.
Der Entscheid von Stiftungsaufsicht ist für die Gewerkschaft völlig unverständlich. Ja, sogar von einem skandalösen Urteil hat Rolf Bless geredet. Das Gericht soll das jetzt korrigieren.
Wir vertreten die Auffassung, dass es zu wenig tief angeschaut worden ist von der Stiftungsaufsicht, dass man da zu wenig auf den Grund gegangen ist, dass man auch nicht alle Züge einvernommen hat. Also von dem her sind da schon einige Punkte noch offen.
Auf Nachfragen, was die Gewerkschaft konkret kritisiert und welche Punkte ihr nicht passen, ist Rolf Bless plötzlich weniger gesprächig. Offenbar bewegt man sich zurzeit auf einem juristischen Minenfeld.
Das dürfen wir aus verfahrenstechnischen Gründen, also juristischen Gründen, dürfen wir darauf nicht näher eintreten, weil wir in einem laufenden Verfahren noch drin stecken und es natürlich der Sache nicht ähnlich wäre, wenn wir jetzt voraus schon Informationen würden preisgeben.
Die 26 Seiten starke Beschwerde liegt jetzt beim Bundesverwaltungsgericht. Die Gewerkschaft hofft, dass der Stiftungsratspräsident Lucius Schmid das mal drankommt und mindestens einen Verweis kriegt oder sogar den Hut nehmen muss. Er selber hat heute am Mikrofon nichts zur ganzen Sache sagen.
Am Pitzkorvatsch ist eine 26-jährige Zürcherin tödlich verunfallt. Auch ihr 31-jähriger Begleiter ist abgestürzt und hat sich schwer verletzt. Er hat sich aber noch bis zur Quatsch heute können retten. Die alarmierten Spezialisten haben mit einem Regen- und Armeehelikopter, ausgerüstet mit einer Wärmebildkamera, die Frau gestern rund 2 Stunden lang gesucht. Wegen dem Wind hat die Bergung aber auf heute müssen verschoben werden. Die Grünliberalen von Graubünden sind grundsätzlich für das neue Bündner Energiegesetz. Die Partei kritisiert aber, dass für neue erneuerbare Energien eine Zielsetzung fehle. Forschung und Innovation könnte für Graubünden längerfristig grosse Bedeutung kriegen. Die Grünliberalen die heben drum an ihrer lancierten Volksinitiative fest und sammeln weiter Unterschriften dafür. Das Regierungsgebäude ist nach 7 Monaten fertig saniert. Die Fassade ist verputzt, Fenster ausgewechselt und das Dach und Balkongeländer neu. 900'000 Franken hat das gekostet. Dafür erscheint 250-jährige graue Haus zu Chur wieder in altem Glanz. Eine paradoxe Situation ist es für die Meienfelder Pferderinnen. Zum einen wird zünftig gewässert, weil der Boden so trocken ist. Zum anderen hat sich die neue Leitung zum ersten Mal gegen zu viel Wasser von oben gegen schlechtes Wetter versichert. Es ist aber am OK recht, wenn die Wasserverteilung so bleibt. Thomas Weingart.
Seit 3 Tagen wird das Ross Ried das Meienfeld rund um die Uhr bewässert. 800 Liter pro Minute. So viel Wasser von oben wünscht sich der Präsident vom Rennverein, der Michael Stocker, für am Sonntag nicht. Auch wenn Pferderennen Maienfeld heuer das erste Mal gegen Schlechtwetter versichert werden.
Wir haben jetzt einfach die zwei Sonntage, also der 11. und der 18. Oktober. Die zwei Tage haben wir versichert. Und wenn es dort eine gewisse Regenmenge fällt, innerhalb von 24 Stunden, dann tritt der Versicherungsfall ein, was wir natürlich nicht hoffen, dass wir das brauchen. Aber wenn es denn so wäre, dann würde die Versicherung zahlen. Und das kann ein bisschen das Risiko absichern, wenn man jetzt wirklich mal Pech hat.
Die Pferderennen Maienfeld haben ein Budget von 1 Million Franken und bewegen sich damit auf einer Ebene, wo sich so eine Versicherung auszahlt, sagt Michael Stocker. 25'000 Franken kostet das der Rennverein und hat dafür, wenn es stark regnet pro Sonntag, 100'000 Franken auf Sicher.
Es macht einfach vor allen Dingen Sinn, um den schlimmsten Fall zu versichern, oder wenn sie wirklich mal zwei Sündig Wüstwetter hätten. Aber eben, wir sind froh und mutig, dass wir sie nicht brauchen werden.
Es gibt verschiedene Firmen, die auf solche Wetterversicherungen spezialisiert sind. Im Kanton nutzen das zum Beispiel auch die Ski-Weltcuprennen St. Moritz. Seit Jahren haben die Rennen für rund 400'000 Franken bei einem deutschen Unternehmen versichert und letztes Jahr bei einer Absage auch prompt davon profitiert. Für den Rennverein Maienfeld ist das Risiko ebenfalls gross. Wenn es regnet, will niemand im Schlamm die guten Schuhe vertrampen. Die grossen Posten wie Zeltinstallationen und Infrastruktur müssen, Wetter hin oder her, gleichzahlt werden. Darum hat sich das neue NOKA unter dem Präsident Michael Stocker für so eine Wetterabsicherung entschieden. Aber es sollte eher trocken bleiben. Darum netzt der Rennleiter Alfons Zindel schon seit Tagen die Rennwiese. Sie ist für einen ersten Test parat.
Heute kommen die ersten Rosse, die mal die Sprünge anschauen und sich ein bisschen vorbereiten etc. Da kommen heute die ersten an.
Bleibt es trocken, können es rekordverdächtige Rennsündig geben. Es sind 200 Rennpferde gemolden, so viel wie noch nie. 11 Rennen stehen auf dem Programm mit einer Gesamtpreissumme von 280'000 Franken. Auch das hat es noch nie gegeben. Und kommen pro Sonntag 12'000 Zuschauer, wäre auch das Rekord.
Und Kamelrennen übrigens, aller Trockenheit zum Trotz, gäbe es heuer zumindest noch keine zum Maienfeld. Das ist dann nicht etwa ein Witz. Kamelrennen, die sind sehr populär im Rahmenprogramm auf der europäischen Pferderennbahnen. Zum Maienfeld aber sieht das Programm sonst schon sehr voll. Es geht wieder Wirbel ums Klanghaus Toggenburg. Der Architekt Peter Zumthor will das Kulturzentrum nicht bauen und macht beim Projektwettbewerb auch nicht mit. Das bestätigt er gegenüber dem Regionaljournal. Für die einen ist der Rückzieher eine rechte Enttäuschung. Für die anderen kehrt also Ruhe ein in die lange Klanghausgeschichte. Beatrice Gmünder.
Siebenjährig ist die Idee vom Klanghaus Toggenburg. Ein Zentrum, wo sich Leute begegnen, wo Klang, Gesang und Kultur einmal eine grosse Bedeutung bekommen. Für die St. Galler Regierung ist dann auch schnell klar gewesen, dass das der Stararchitekt Peter Zumthor muss bauen. Jetzt ist er aber vom Projekt abgesprungen und der St. Galler Baudirektor macht keinen Hehl daraus, dass es schade fand. Willi Haag?
Ich glaube, das darf man sagen, man hat sich gewisse Hoffnungen, gewisse Erwartungen sind da geweckt worden. Und wir haben dann auch eigentlich wollen, dass im Sinn von einer Ausnahme eben für das spezielle Projekt, der spezielle Architekt, einen Direktauftrag vergeben.
Die Regierung hat die Rechnung aber ohne die anderen Architekten gemacht. Der Architektenverband St. Gallen-Appenzell hat sich vor Gericht gewehrt und wollte, dass das 25-Millionen-Projekt öffentlich ausgeschrieben wird. Mit Erfolg, das Gericht hat den Architekten recht gegeben. Der Wettbewerb ist jetzt am Laufen. Der Präsident des Architektenverbandes, Thomas Lehmann, ist nicht nur froh, ist das Projekt ausgeschrieben. Er fand es auch gut, dass sich der Peter Zumthor zurückgezogen hat.
Dadurch, dass er nicht mitmacht, wird es einfach ruhiger, wird es ein bisschen anonymer in dem Sinn. Weil es kann jedermann jetzt sich bewerben und jetzt hat jedermann wieder die gleiche Chance. Oder?
Jeder die gleiche Chance darum, weil der Architektenverband das Gefühl hatte, dass der Wettbewerb genau auf den Zumthor zugeschnitten ist und sie durch das wieder keine Chance hätten.
Wenn natürlich in dem offenen Verfahren, nicht anonymen Verfahren, der Zumthor jetzt mitmachen würde, und er würde gewinnen, dann würde wieder sicher grosse Diskussionen rauskommen. Wir haben es ja schon immer gewusst, dass er es wird sein. Und das wäre dann wirklich die Alibi-Übung sein, oder?
Zu dieser kommt es jetzt aber nicht. Der Star-Architekt ist noch mal mit von der Partie. Der Peter Zumthor selber hat nichts ins Mikrofon sagen. Er hat schriftlich Stellung genommen. In dem Brief sagt er, dass seine Ideen nicht in die Wettbewerbssituation passen und er darum das Projekt nicht weiter verfolgt. Ein Entscheid, der vor allem dem Musiker Peter Roth nahe geht. Er ist der Initiant des Klanghaus und hat sehr eng mit dem Bündner Architekt zusammengearbeitet.
Es ist nach diesen 7 Jahre im Gespräch, es ist eine grosse Enttäuschung für mich und ja, ich probiere jetzt offen zu sein für das, was jetzt kommt.
Offen für die neuen Ideen, die die neuen Architekten bringen. Mit dem Projekt Klanghaus Toggenburg aus den Federn vom Zumtor hat man sich grosse Hoffnungen gemacht. Hoffnungen auf viele Touristen. Darum ist man gerade auch im Tourismus Toggenburg enttäuscht über den Entscheid, wie der Marketingchef Christian Gressbach sagt.
Ja, einerseits ist es natürlich wirklich schade vom Touristischen her, aber andererseits muss man halt mit dem leben und man muss mit dem neuen Architekt als Best draus machen. Und da wird sicher auch ein touristisches Highlight werden mit dem anderen Architekt. Klar sind wir ein bisschen enttäuscht, aber wie gesagt, man muss immer aus der Situation das Best draus machen.
Die Karten werden also neu gemischt. Sicher ist nur noch eins, wie der Regierungsrat Willi Haag verspricht.
Wir werden den Weg ohne ihn jetzt gehen. Wir wollen im Toggenburg das Klanghaus errichten und werden den Weg jetzt wie verplant weitergehen. Wir sind gespannt, was für Architektenteam, was für Ideen uns präsentiert werden.
Im Frühling wird die St. Galler Regierung ein Projekt vorstellen. Ob es Verzögerungen gibt, ist noch offen. Das Ziel ist nach wie vor, dass das Toggenburg im 2013 ein Klanghaus hat.
Die Minarettgegner machen mit einem umstrittenen Plakat Werbung für die Abstimmung im November. Das Plakat darf in der Ostschweiz bis jetzt überall aufgehängt werden. Ganz anders sehen das Basler Behörden. Sie schauen das Plakat für rassistisch an und haben es verboten. Peter Traxler.
Auf dem Plakat gegen die Minarett-Initiative sieht man eine verschleierte Frau und nebenan ein Schweizer Kreuz mit Minarett drauf, wo wie Raketen in den Himmel aufzeigen. Auch im St. Galler Stadtrat war das Plakat ein Thema. Und obwohl es auch hier als Provokation empfunden wird, will ihm es nicht verbieten, sagt Nino Gozio, der unter anderem für die Sicherheit in der Stadt zuständig ist.
Bei uns im Gesetz heisst, dass ein Plakat nicht auf religiöse oder sittliche Gefühle verletzen und oder eben auch nicht rassendiskriminierend sein. Und wir haben hier gesagt, dass die Meinungsäußerungsfreiheit im Abstimmungskampf doch relativ hoch zu gewichten ist. Und in dem Sinn haben wir dann gesagt, können wir das nicht verbieten.
Das heisst aber nicht, dass die Stadt so nicht Plakate etwa gut finde. Im Gegenteil.
Die Plakate werden wahrscheinlich immer grenzwertig, oder? Wir haben ja schon auch die Plakate von den Atheisten, wo gestanden ist, es gibt keinen Gott, also lebe fröhlich und munter weiter. Und wir haben da dort schon gesagt, eigentlich verletzt das religiöse Gefühl.
Dieselben Plakate sind dann in den städtischen Bussen verboten worden. Bei Abstimmungsplakaten sei der Stadtrat im Sinn der Meinungsfreiheit aber toleranter. Auch im Ausserrhoder Hauptort Herisau darf das umstrittene Abstimmungsplakat der Minarettgegner aufgehängt werden, sagt der Gemeindepräsident Paul Siegner.
Im Grundsatz ist es auch so, dass wir eine liberale Haltung haben. Hier. Wir haben zwar einen Vertrag mit der Firma, die bei uns plakatiert. Der verbietet sexistische oder rassistische Werbungen. Aber ich gehe im Moment davon aus, dass wir ja da wirklich die Liberalität auch behalten und die Plakatierung zu Herisau zulassen.
Anders überlegen würde sich Herisau da höchstens dann, wenn es massiven Widerstand aus der Bevölkerung oder aus der Politik gäbe. Gleich tönt es klar aus, Gemeindepräsidentin Andrea Trümpi.
Ich glaube nicht, dass die verboten werden. Die schwarzen Schafe sind bei uns auch gehangen und es ist mir auch nicht bekannt, dass es einen Paragraph gibt, wo einem die Möglichkeit gäbe, die solche Plakate aufzuhängen, verbieten. Also wir haben ja Glaubensfreiheit und Meinungsfreiheit in der Schweiz.
Noch nicht mit dem Thema beschäftigt haben sich die Thurgauer Hauptstadt Frauenfeld und die Stadt Chur. Dort soll nächste Woche über das umstrittene Plakat entschieden werden.
Ja, und über den Entscheid informieren wir Sie dann am Montag in der Sendung. Kommt er oder kommt er nicht, der Aufschwung? Oder ist er am Ende schon da? Ist die Krise Geschichte oder kommt sie nochmal so richtig heftig zurück? Fragen, die sich im Moment viel stellen und vielen aber auch auf den Wecker gehen. Von den Antworten aber hängt die Zukunft von Firmen und tausenden Arbeitsplätzen ab, auch bei uns. Darum fragen wir, wie geht es der Ostschweizer Wirtschaft nach einem Jahr Krise? Der Peter Traxler ist im Gespräch mit dem St. Galler Wirtschaftsexperte Peter Eisenhut.
Herr Riesenhut, man hört im Moment vielfach, dass wir den Tiefpunkt der Krise bereits durchschritten haben, dass es bereits wieder aufwärts ginge. Auf der anderen Seite haben wir letzte Woche die neuen Zahlen von den Konkursen gehört. Das nimmt ja dramatisch zu. Das passt doch irgendwie nicht zusammen.
Vermutung, dass der Tiefpunkt wirklich überschritten sein könnte, der fußt eigentlich auf Indikatoren, die die Zukunft der Konjunktur voraussagen. Und solche haben tatsächlich nach oben getragen, wie zum Beispiel die Börse. Aber Daten vom aktuellen Stand, zum Beispiel die Produktion der Unternehmen oder auch der Auftragsbestand, die Daten tönen zwar gut, aber eigentlich sind sie nur weniger schlecht als in der Vergangenheit. Das heisst, mit anderen Worten, wenn wir jetzt haben, in der Konjunktur sind ein paar so grüne Knospen, aber wenn die tatsächlich aufgehen und ob sie aufgehen, das ist noch ziemlich unsicher.
Aber wenn man sieht, wie massiv die Konkurse gerade in den letzten Monaten zugenommen haben in der Ostschweiz, dann muss man schon sagen, das ist ein ziemlich raues Klima für so Knospen.
Die Konkurszahl, also die Anzahl der Unternehmen, die Konkurs gegangen sind, die sagt eigentlich praktisch nichts aus. Weil, ob zum Beispiel Bühler-Uzwil oder ein Ein-Mann-AG-Konkurs geht, ist so ein himmelweiter Unterschied. Das bedeutet also, entscheidend ist, wie viele Arbeitsplätze das mit Konkurs verloren gehen. Und das wissen wir eigentlich, das wissen wir eben nicht bei diesen Zahlen. Und zudem ist auch neben der Größe ist auch die Art der Unternehmung sehr entscheidend. Wenn zum Beispiel ein Bankkonkurs geht, dann sind ganz ein Haufen Leute, die dort ihre Spargelder deponiert haben, mit betroffen. Und darum nützen die absolute Anzahl Konkurs eigentlich sehr wenig.
Jetzt gibt es aber auch noch andere widersprüchliche Zahlen und Tendenzen. In weiten Teilen der Welt sagt man, man spürt effektiv den Aufschwung. Und gerade die Exportregion Ostschweiz, die steckt noch mit in der Krise und spürt noch gar nichts im Moment.
Bei uns ist eben die Wertschöpfung an sich weniger stark zurückgegangen in der Schweiz und in der Ostschweiz als in den Nachbarländern. Und der Grund ist der, dass wir im Gegensatz zu den Nachbarländern keinen grossen Einbruch hatten beim Bauausgaben und keinen grossen Einbruch hatten beim Konsum. Und wenn sie den Einbruch hatten wie die Nachbarländer, dann fängt sie jetzt dort an zu wachsen. Allerdings auf einem sehr tiefen Niveau. Bei uns haben wir das Wachstum gegenwärtig eben noch nicht und darum sind die Zahlen noch nicht so gut.
Das heisst, dass es bei uns auch viel später zu einer Trendwende kommt?
Ja, und zwar gibt es noch einen zweiten Grund dafür. Wir wissen ja alle, wir dort sehr viele Investitionsgüter herstellen, wie zum Beispiel Maschinen. Und Maschinen kaufen wir aber wirklich erst dann wieder, wenn man sicher ist, jetzt hat sich der Aufschwung nachhaltig durchgesetzt. Und so weit sind wir wirklich noch nicht.
Viele Arbeitnehmer in der Ostschweiz sind immer noch Kurzarbeit. Und die Kurzarbeit läuft ja langsam aus. Heisst das, dass wir jetzt vor einer grossen Kündigungswelle stehen?
Ja, also die Trendwende, die Sie vorher angesprochen haben, die hat eben noch lange nicht in allen Bereichen eingesetzt. Zum Beispiel bei den Exporten erwartet tatsächlich eine Trendwende in den nächsten paar Monaten, also noch im Verlauf von dem Jahr. Beim Arbeitsmarkt aber geht es deutlich länger, bis dort eine Trendwende kommt. Und darum ist es ja auch ein bisschen komisch, wenn man von Aufschwung redet und die Arbeitslosigkeit steigt noch. Weil das ist ein sehr ungutes Gefühl von Aufschwung reden bei steigenden Arbeitslosigkeit. Und die Arbeitslosigkeit, bis dort die Trendwende einsetzt, da geht es noch ziemlich lang, da müssen wir noch ziemlich fest Geduld haben.
Eine Branche, die sich sehr resistent gegen Krisen gezeigt hat, ist Bauwirtschaft. Liegt das jetzt an den Förderprogrammen von der öffentlichen Hand, dass die noch so floriert? Oder hat es damit zu tun, dass gewiefte Häuslebauer die einmalig, historisch einmalig tiefen Hypothekarzinsen jetzt nutzen zum Bauen?
Es liegt eigentlich an beidem. Es ist die staatliche Nachfrage, die sehr hoch ist. Und auf der anderen Seite ist es auch wirklich die tiefen Hypozinsen, die zusammen auch mit den Löhnen, die dieses Jahr, 2009, real ja recht gut gestiegen sind, die für einen ziemlichen Schwung in der Bauwirtschaft sorgen. Der Schwung, der wird aber abnehmen und wird nächstes Jahr wahrscheinlich zum Stillstand kommen. Und das ist mit dem Grund, warum wir auch bei der Arbeitslosigkeit leider steigende Zahlen befürchten. Ich rechne damit, dass in der Ostschweiz im nächsten Jahr die Arbeitslosenzahlen, also die absoluten, etwa um 20-25% nochmal ansteigen. Also das heisst, etwa 3'500 mehr Arbeitslose im nächsten Jahr.
Der private Konsum ist neben der Bauwirtschaft auch immer noch eine Stütze von unserer Ostschweizer Konjunktur. Eigentlich war es erstaunlich resistent gewesen. Jetzt gibt es aber doch Hinweise, dass das auch könnte einbrechen könnte, wenn wir jetzt wieder den Schub bei der Krankenkasse anschauen. Was sagen Sie da, was erwartet Sie?
Ja, da ist wirklich die entscheidende Frage, was machen die Einkommen im nächsten Jahr, wo der durchschnittliche Konsument zur Verfügung hat. Und das sind Krankenkassenprämien, die auf das verfügbare Einkommen drücken. Und viel entscheidender als Krankenkassenprämien ist eigentlich die Lohnentwicklung. Und nämlich die Situation, dass die Unternehmer im nächsten Jahr höhere Löhne zahlen können, die ist sehr eng. Und die Inflation wird im nächsten Jahr nicht dramatisch sein, aber doch wieder im positiven Bereich. Und das heisst vermutlich, dass man im nächsten Jahr, nicht vermutlich, sondern ich würde sagen mit Sicherheit, mit realen Lohneinbußen rechnen muss. Und das wird dann Konsequenzen haben auf den Privatkonsum.
Also der Weg durchs Jammertal geht noch ein bisschen
weiter. Ich denke, wir werden das nächste Jahr wieder einen leichten Aufschwung, wird ich fast vermeiden im Wort, sondern eine Erholung haben, aber einfach auf so tiefem Niveau und eben bei steigender Arbeitslosigkeit, dass wir das nächste Jahr mit Sicherheit nicht davon reden können, dass wir wieder in eine Hochkonjunktur reinstecken. Das sicher nicht.
Sagt der St. Galler Wirtschaftsexperte Peter Eisenhut zur Situation der Ostschweizer Wirtschaft nach einem Jahr Krise. Der Peter Draxler hat die Fragen gestellt. Zu Wetter, das hat der Jürg Zock von SF Meteo.
Heute Abend und in der Nacht gibt es ein paar dicke Wolkenfelder. Am ersten zwischen der Solselva, der Herrschaft und dem Prättigau kann so vereinzelt ein bisschen Regen geben. Die Tiefstwerte liegen im Churital bei 15 Grad, im Oberengadin geht es auf 7 Grad zurück. Morgen Mittwoch gibt es einen ziemlich sonnigen und föhnigen Tag. Nur gerade in den Südtälern gibt es zwischen diesen ein paar dicke Wolken, das vor allem im Laufe des Nachmittags. Es ist dem Morgen ausgesprochen mild, St. Moritz gibt es 18 Grad, Davos hat es 20, Sisentis 23, Susis 24 und das Chur und das Maienfeld sogar 26 Grad. Am Donnerstagvormittag gibt es dann im Norden noch ein paar föhnige Aufhellungen. Sonst ziehen immer dicke Wolken auf und die bringen vor allem am späteren Nachmittag und am Abend auch ein bisschen Regen.
Das sind die Themen heute im Regionaljournal Graubünden. Der Streit zwischen dem ehemaligen Arzt von der Alpinen Kinderklinik und dem Stiftungsrat geht in eine weitere Runde. Der Mediziner zieht vor das Bundesverwaltungsgericht. Unterstützt wird er von der Gewerkschaft Zine. Die Klinik ist seit dem April zu. Der Kanton hat ihre Betriebsentwilligung weggenommen, weil es keine medizinische Leitung mehr hatte. Am Piz Corvatsch ist eine 26-jährige Zürcherin tödlich verunfallt. Auch ihr 31-jähriger Begleiter ist abgestürzt und hat sich schwer verletzt. Er hat sich noch bis zur Guatzhütte können retten. Die alarmierten Spezialisten haben mit einem Regen- und Armeehelikopter ausgerüstet mit einer Wärmebildkamera die Frau gestern rund 2 Stunden lang gesucht. Wegen dem Wind hat die Bergung dann auf heute müssen verschoben werden. Die Grünliberalen von Graubünden, die sind grundsätzlich für das neue Bündner Energiegesetz. Die Partei kritisiert aber, dass für neue erneuerbare Energien eine Zielsetzung fehlt. Forschung und Innovation könnte für Graubünden längerfristig eine grosse Bedeutung kriegen. Die Grünliberalen heben darum an ihrer lancierten Volksinitiative fest und sammeln weiter Unterschriften dafür. Das ist das Regionaljournal Graubünden. Zum Nachlesen gibt es die Sendung im Internet, die Adresse regionaljournal.ch. Mein Name ist Ricarda Simonet.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.